Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas, ich führe euch durch diese kleine, aber feine Sendung, die heute wieder voll mit spannenden Themen ist. Und an meiner Seite der Mann, der mehr Support bekommt als das spanische Top-Talent von UAE, Bent. Moin Bent.
Moin, da kann ich mich hier nur bei der Teamleitung bedanken. Das ist hier wirklich alles top organisiert und von vornherein klar, wer hier wen zu unterstützen hat.
Genau, also hier die Hierarchien sind klar. Wir sind beide gleichermaßen eine Doppelspitze und dürfen euch hier mit unserer Expertise durch diesen Podcast führen. Wir haben, wie gesagt, ein paar Themen mitgebracht. Wir wollen natürlich auf die ersten beiden Etappen der Tour de France Femme blicken und auch so ein paar Zeitthemen dieses Rennens, die schon aufgetreten sind, besprechen. Danach blicken wir natürlich auch noch ein bisschen auf die Klassiker San Sebastian, die am Samstag stattfand. Gucken, was bei der Tour of Denmark, der Tour de la und dem Circuito de Getxo los war. Dann gab es die ersten bestätigten Transfers in diesem Transferfenster und abschließend, das haben wir schon aufgezeichnet, gibt es noch eine kleine Diskussion mit Lukas Knöfler, dem Radsportjournalisten, dem der ein oder andere hier in der Bubble schon ein Begriff sein dürfte. Wir haben mit ihm über den Tourstart in der potenziell 2029 in Deutschland stattfinden könnte. Die Bewerbung wurde jetzt überreicht, gesprochen und diskutiert, das dann zum Abschluss dieser Folge. Also gehen wir mal rein in die Tour de France der Frauen. Also wir hatten jetzt eine Woche Zeit, uns so ein bisschen zu akklimatisieren und jetzt geht es direkt weiter mit einem der vielleicht spannendsten und heiß erwartetsten Rennen der letzten Jahre. Also ich freue mich tierisch und Bent hat das auch schon sehr klar gemacht in unserer Vorschau in der letzten Folge, dass ihm das genauso geht. Und wir haben schon vor dem Rennen so ein paar Fragezeichen auftauchen sehen, denn ich habe es gerade in der Einleitung schon angespielt. Bei UAE scheint die Kapitänin-Frage durchaus kontrovers geklärt worden zu sein, denn man hat von Paula Blasi selbst schon vor dem Start vernommen, dass sie keine der Leaderinnen sein wird. Die Vuelta-Siegerin soll sich ganz in den Dienst von Dominika Vlodacek und Elisa Longoborghini stellen, die bei allem Respekt Longoborghini nicht das beste Jahr hat bislang in ihrer Karriere und Vlodacek hat das auch auf dem höchsten Niveau noch nicht beweisen können, dass sie eine Siegfahrerin ist. Jetzt hat man bei Paula Blasi den Background, dass sie wohl das Team verlassen könnte nach dem Jahr. Movistar aktuell die gerüchtete Destination. Bent, was machen solche Spielereien mit dir, dass scheinbar dann eine Fahrerin für den Abgang bestraft wird und jetzt hier allein auf weiter Flur sich in den Dienst der Mannschaft stellen muss?
Ja, ich find's völlig hirnrissig, wenn man das so sagen darf, weil man sich ja damit nur ins eigene Fleisch schneidet. Man begrenzt hier das, was möglich wäre für ein Team wie UAE, die ja natürlich jetzt nicht um den Erfolg bangen müssten, die auch insgesamt ein gut aufgestelltes Team haben, aber mit Paula Blasi ja aktuell noch einen der aufstrebenden Sterne im Frauenradsport in ihrem Team haben. Und das könnte man natürlich auch versuchen, voll auszuschlachten und auf den Sieg mit ihr zu gehen. Aber stattdessen nimmt man sie mit und gibt ihr die Aufgabe, dass sie jetzt hier irgendwie zwei anderen helfen muss. Finde ich schwierig. Wir haben es ja bei den Männern auch gesehen mit Paul Sexas, wo es auch diverse Gerüchte gibt und auch eben vor seiner Tourteilnahme dann das Gerücht gab, vielleicht geht er nur mit, damit man ihn nochmal bei der Tour präsentieren kann, bevor er das Team möglicherweise verlässt. Hätte ich hier natürlich ganz genauso gefunden, wenn sie geht und man im Team da was ahnt, wenn man sie mitnimmt, dann kann man sie doch auch in voller Gänze unterstützen und einsetzen, oder nicht?
Ich finde vor allem diesen kleinen Twist, den du da gerade angesprochen hast, wenn man sie mitnimmt, das kann ich am wenigsten nachvollziehen, weil UAE sich ja da auch so ein eigenes Problem schafft. Es wird viel darüber gesprochen jetzt. Lizzie Banks hat da wohl gestern in einem Podcast auch gesagt, dass sie auch gehört hat, wie Paula Blasi gesagt hat, ja, ich bin hier ganz allein und ich fahre hier nur für mich selber gerade. Das kann ja auch nicht erfolgsversprechend sein dann für die, die hier GC-Ambitionen haben. Dann musst du die unpopuläre Entscheidung treffen, sie zu Hause zu lassen und für andere Rennen noch irgendwie aufzusparen und sich dieser Entscheidung so ein bisschen, die zumindest aufs Team zu schieben. Jetzt müssen die Fahrerinnen das auch untereinander klären im Rennen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein gutes Rezept ist. Und wenn man sich anguckt, was für ein Potenzial in diesem Team steckt, kann ich es fast noch weniger verstehen. Wenn man sich mal die Namen durchliest, Elisa Longo-Borghini habe ich angesprochen, dann Dominika Blodacic, die auch gestürzt ist auf der ersten Etappe. Also auch das ist schon mal so ein bisschen nach hinten losgegangen. Dazu war noch am Start Brody Chapman, die leider schon aufgeben musste, Mavi Garcia, Silvia Persico und Maeva Scribon. Da kann ich mir kaum ein besseres Team vorstellen, um dann vielleicht mit einer Doppelspitze aus Longoborghini und Blasi ins Rennen zu gehen. Aber da bleibt so viel Potenzial auf der Strecke stehen und es spricht so ein bisschen dafür. Also ich glaube, es passiert auch bei den Männern noch sehr viel, dass genau man dann bockig so ein bisschen reagiert, wenn ein geliebter Fahrer verlässt. Aber allein wie unsouverän das jetzt hier gelöst wird, spricht, glaube ich, dafür, dass das Management, was hier bei UAE am Werk ist, vielleicht nicht unbedingt den Ansprüchen entspricht, die man an so ein Management haben soll. Ja, schade für Paula Blasi und man kann jetzt eigentlich wirklich nur hoffen, dass sie nächstes Jahr dann ein tolles Team hat, was voll auf sie setzt, oder?
Ja, definitiv. Ich wünsche mir, dass sie auch jetzt während der Tour schon so überzeugen kann, dass das Schicksal sich für sie so fügt, dass sie vielleicht doch noch hier und da zur Geltung gehen kann, auch wenn es dann nur der Etappensieg ist oder. Alleine schon auch für mein Velogames wünsche ich mir das.
Ja, ich mir auch und auch fürs Tippspiel, an dem ich teilnehme. Da habe ich nämlich trotzdem auf sie gesetzt und auf keine ihrer beiden Teamkolleginnen. Dementsprechend no risk, no fun. Aber ja, ich würde sie ja auch gönnen. Es ist auf jeden Fall ein Gamble gewesen, sie mitzunehmen, auch von vornherein schon, weil man eben nicht weiß, es ist ihre absolute Durchbruchssaison. Kann sie das überhaupt stemmen und mit dem Druck umgehen? Aber es ist ja offensichtlich kein Gamble oder keine Kommunikationsstrategie, sondern ja, man geht da nicht wirklich fair mit ihr um und ja, voller Supporter für Paula Blasi und ich hoffe, dass sie spätestens am Wochenende dann mal den anderen beiden zeigen kann, wo der Frosch die Locken hat. Gehen wir mal auf das zweite große Thema, was sich gestern noch aufgetan hat, um den Start der ersten Etappe herum. Da traten auf einmal die Fahrerinnen von FDJ Suez mit neuen Helmen aus dem Bus, geschmückt in den Farben von einem Brausehersteller, nämlich Red Bull steigt jetzt auch ein bei FDJ Suez, wird offizieller Partner und Energy Drink Sponsor des besten Frauenteams, würde ich sagen, kann man sich hinreißen lassen zu der Aussage, dass es aktuell gibt. Wie hast du diese News wahrgenommen? Bist du froh darüber, dass so eine große Firma auch in den Frauenradsport investiert, jetzt auch offiziell? Oder hast du eher Bauchschmerzen?
Ja, es ist ja ein Gerücht, das es in den letzten Wochen und Monaten hier und da immer mal gab, dass der Schritt kommen könnte. Von daher hat es mich jetzt nicht völlig von den Beinen gerissen, als dann die Bestätigung da war. Trotzdem ist das, glaube ich, ja in vielen Sportarten, gerade Red Bull, nicht unbedingt der beliebteste Sponsor bei einigen, nicht unumstritten. Ich finde auch zu Recht nicht unumstritten. Andererseits muss man im Radsport natürlich auch immer sagen, welcher Sponsor ist nicht irgendwo ein bisschen umstritten, welcher Sponsor ist nicht irgendwo ein bisschen problematisch. Und am Ende ist es natürlich zusätzliches Geld, das in den Sport fließt. Das kann man natürlich schon mal begrüßen. Jetzt muss man trotzdem auch dann wieder sagen, muss tatsächlich immer das Geld dann ausgerechnet zu denen fließen, die sowieso schon die Besten sind. Ich kann verstehen, warum Red Bull das macht. Ich kann trotzdem sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass natürlich jetzt das beste Team noch besser finanziell aufgestellt ist als eben andere Teams. Und da wir ja gerade im Frauenradsport durchaus noch ein Gefälle haben an Leistungen von bis, hätte ich schön gefunden, wenn man vielleicht ähnlich wie bei den Männern gesagt hätte, man steigt in ein Team ein, das auf dem Weg nach oben ist, aber noch nicht ganz da ist und man sich das irgendwie so zu eigen macht. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob es FDJ hätte sein müssen, die dringend noch die Finanzspritze brauchen.
Ja, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite ist Red Bull ja auch sehr aktiv in anderen Teams schon. Ich glaube, Pinarello oder Tudor haben sie auch eine Partnerschaft. Sie sponsern auch einige Einzelsportler. Zoe Buckstead ist zum Beispiel mit einem Red Bull-Helm unterwegs. Tom Pidcock war es in der Vergangenheit auch schon. Macht dir das ein bisschen Bauchschmerzen, dass wir jetzt so einen Sponsor haben, der so richtig cherrypickt und irgendwie überall so seine Aktien drin hat? Ich meine, im Fußball ist das Problem Multi-Club-Ownership deutlich größer, aber man kann ja schon auch die Frage stellen, ist das so im Interesse des Sports, dass Red Bull da jetzt als eine Firma so viele Eisen im Feuer hat. Auf der anderen Seite kann man sagen, Specialized zum Beispiel hat auch als Radausstatter mehrere Teams.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein zweischneidiges Pferd. Einerseits schön, dass das quasi so viel Geld da zu sein scheint, dass man gar nicht weiß, wohin damit und es an so vielen Enden irgendwie reinsteckt, auch ja in Rennen, dass man dann einen Red Bull-Kilometer einführt. Von daher, es fließt Geld in den Sport, was erfreulich ist. Andererseits, ja, ist es natürlich zum Zuschauen auch ein bisschen verwirrend, wenn man dann jetzt irgendwie FDG hat, die alle mit Red Bull-Helmen unterwegs sind. Du sprichst es an, Zoe Backstedt, die mit dem Red Bull Helm unterwegs ist, bei den Männern Wout van Aert, der auch noch dann mit dem Red Bull Helm unterwegs ist. Das finde ich so ein bisschen verwirrend, geht in eine ähnliche Richtung wie zum Beispiel auch Total Energies, die ja plötzlich bei Ineos Net Company jetzt mit drin hängen, während gleichzeitig das eigene Team regelmäßig um Luft ringen muss. Also ja, ist es vielleicht sinnvoller, alles in ein Team zu stecken? Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin sehr zwiegespalten. Ich mag Red Bull als Firma gar nicht. Bin da auch sehr zwiegespalten. Ich freue mich, wie gesagt, erstmal über einen finanzkräftigen Sponsor für den Frauenradsport. Da bin ich ganz bei dir. Ob es bei den Männern jetzt auch so notwendig ist, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir haben es erstmal allumfassend diskutiert und wollen uns jetzt aufs Sportliche fokussieren, denn es wurde auch noch Radrennen gefahren, zweimal schon in diesen Tagen, an diesem Wochenende. Es ging los in Lausanne, 138 Kilometer und ein durchaus spannendes Profil. Wir haben es am Anfang angesprochen, es versprach hektisch zu werden, 4 Trikots waren zu vergeben. Dazu auch noch ein durchaus anspruchsvolles Profil mit dieser kleinen Hügelankunft, 2,6 Kilometer bei 4,6% am Ende. Und wir haben genau das gesehen, es wurde ein hektisches Rennen. Viele Stürze im Etappenverlauf, schon die ersten Aufgaben mussten wir hinnehmen. Bei 20 Kilometer hatten wir dann aus der ursprünglichen Spitzengruppe noch Noskova vorne, die auf die Verfolger Spread, Eraso und Reinbeek 30 Sekunden Vorsprung hatte und dann eben auch noch zusammengerollt, diese ursprüngliche Ausreißergruppe. Dann auch noch eine Hiobsbotschaft für Marlen Reusser, die scheinbar einfach irgendwie die Seuche am Fuß zu haben scheint, denn hier wird sie von ihrer Teamkollegin Alene Sierra mitgenommen und landet gleich mal auf der Straße auf dieser ersten Etappe, kann aber zum Glück zurück ins Feld kommen und verliert am Ende nicht mal Zeit, sondern wird Tageszehnte. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Am Ende sind es 43 Sekunden für die 4 an der Spitze und 9 Kilometer vom Ziel sehen wir schon das, was wir gerade besprochen haben. Paula Blasi muss im UAE-Zug fahren. 7,5 Kilometer vor dem Ziel hat dann Lieke Nooyen, die Wismar-Fahrerin, schon einen Defekt. Durchaus nicht uninteressant dann auch für Marianne Voss in der Anfahrt aufs Finale. Die Ausreißerinnen werden 6 vor Ziel eingeholt. Dann kommt Lidl nach vorne, 2,6 Kilometer. Also unten an diesem Schlussanstieg ist dann Wismar vorne. Kim Le Court lauert und testet dann auch mal als Erste. Aber es geht nicht so richtig los, kann man sagen. Kein Team übernimmt so richtig. Es gibt keine monstermäßigen Attacken an dieser letzten Rampe. Alle sind sich so unsicher, wo stehe ich denn jetzt hier gerade im Vergleich? Und davon profitiert auch eine, die so ein bisschen unterm Radar geflogen ist bei der Favoritinnenbesprechung vor dieser Etappe, was man eigentlich nicht glauben sollte, Lorena Wiebes. Die Gruppe wird immer kleiner, Wiebes ist noch da. Elisa Balsamo und Dominika Vlodacek, die stürzen. Balsamo hatte auch ganz klar im Interview danach gesagt, wer daran schuld hat, es scheint immer die gleiche zu sein, die ihre Stürze auslöst. Sehr viel Unmut da von der Italienerin. Celia Giri zuckt dann auch nochmal. Wiebes immer noch da. Es läuft also alles perfekt für Wiebes. 800 Meter vor dem Ziel geht so um eine Linkskurve. Dann ist auf einmal Demi Wollering, die es versucht mit einer Attacke aus dieser Kurve heraus. SD-Works davon erstmal überrascht. Und dann ist IF das einzige Team, was wirklich hier noch mit dem kontrollierten Leadout arbeiten kann. Kerbaul bringt da Rüg nach vorne. 300 Meter vor dem Ziel. Aber Lorena Wiebes, die nutzt diese letzte kleine Ansteigung, bevor es in so eine kleine Abfahrt und dann in die letzte Rampe zum Ziel geht. Perfekt eröffnet den Sprint und gewinnt deutlich vor Kim Le Court und Demi Vollering. Es ist erst das zweite Mal, dass Lorena Wiebes im gelben Trikot ist. Hat dich dieser Fakt überrascht?
Tatsächlich angesichts der Dominanz, die sie ja in den Sprints hat, aber halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, kann man glaube ich sagen. Ist natürlich für die Sprinter auch immer sehr abhängig von der Routenplanung, wie sehr sie die Chance haben, in Gelb zu fahren. Aber natürlich trotzdem schön, dass sie es jetzt wieder geschafft hat, nach doch so vielen Etappensiegen dann tatsächlich mal einen fürs gelbe Trikot zu holen.
Genau, es war der sechste und ich glaube, der wird ihr ein bisschen mehr bedeutet haben als der allererste, bei dem ich ja dabei sein durfte, damals auf den Champs-Élysées bei der allerersten Tour de France Femme in dieser Neuauflage. Und ich kann aus dem Team sagen, es war natürlich große Freude nach dem Sieg, aber irgendwie auch so ein Abhaken, denn irgendwie alle haben damit gerechnet, das gelbe Rad stand schon bereit, das All-Yellow-Outfit für den nächsten Tag und ich glaube, das hier hat ihr ein bisschen mehr bedeutet, auch weil, glaube ich, nicht so viele damit gerechnet haben, dass Lorena Wiebes hier gewinnen kann. Aber am Ende macht's auch total Sinn, oder? Also da Lorena Wiebes bei so einem doch nicht ganz so ultraschweren Schlussanstieg da abzuschreiben, wäre doch auch falsch gewesen, oder?
Ja, zumal ja kein Team wirklich ernsthaft sich drum bemüht hat, sie abzuschütteln. Ich glaube, niemand hatte so recht auf dem Schirm, dass sie tatsächlich diesen Anstieg so locker mit hochkommen würde. Und so hat sich für sie dann alles zusammengewurstelt so ein bisschen, dass sie dann ja im Prinzip so wie sie ist, das richtige Hinterrad findet, dranbleibt und dann ja so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich habe sie überhaupt nicht gesehen, bis ich sie dann gesehen habe. Und ich glaube, so ging es wahrscheinlich dann auch vielen der Fahrerinnen. Plötzlich taucht sie da auf und ist dann schon so schnell, dass da keiner mehr eine Chance hat, dran zu kommen.
Ja, und das soll auch gar nichts wegnehmen. Also der Schlussanstieg, der lief perfekt für sie. Aber trotzdem, diese Stärke, die Lorena Wiebes hat, wirklich atemberaubend. Die hat auch einen Ehrgeiz. Sie hat ja mittlerweile auch über 130 Profisiege. Wer Tadej Pogacar sagt, muss auch ganz schnell Lorena Wiebes sagen. Was die Dominanz in den Sprints angeht, habe ich sowas noch nie gesehen. Und da müssen wir, wenn wir über den heutigen Tag sprechen, auch auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen. Aber die erste Etappe, die ging eben an Lorena Wiebes vor Kim Lecour-Pinard, Demi Vollering, Puk Pieterse auf 4, Noemi Rüken bei ihrem Comeback nach der Verletzung bei der Vuelta war es, glaube ich. Jetzt auf 5, Elisa Longoborghini 6, Kajani Viadoma 7, Pauline Ferrand-Prévot 8, Cedrine Kerbaul 9, Marlen Reusser, wie gesagt, nach ihrem Sturz 10. Und danach gehen so kleine Lücken auf, Paula Blasi, Anna van der Breggen, Isabella Holmgren, Gerard Berthet, Antonia Niedermayer, die haben alle 8 Sekunden verloren, Monika Trinka-Colonel schon 16, also da gab es schon erste kleine Verschiebungen und ich glaube, Demi Vollering wird sich auch über die 4 Bonussekunden nicht ärgern, auch wenn es auf die wahrscheinlich am Ende nicht ankommen wird. Zweite Etappe heute aus Aigle in Richtung Genf und die hatte auch nochmal eigentlich Lorena Wiebes voll über sich geschrieben, denn trotz einiger Schwierigkeiten im Etappenverlauf sollte es zu einem klassischen Massensprint kommen, aber wir sehen hier, dass einige Teams heute mal nicht auf den Sprint warten wollen. 48 Kilometer vor dem Ziel. Die Ausreißerinnen sind noch vorne. Es ist Célia Géry, die französische Meisterin, die hier mal eine Attacke setzt. Nina Berton folgt und dann haben wir auf einmal eine recht ordentliche Spitzengruppe mit Sarah Van Dam, Amanda Spratt, Géry, Eline Jansen, Nina Berton und 3 der ehemaligen Ausreißerinnen, die so eine kleine Lücke bekommen. SDUX hat schon mal da ordentlich zu tun, die Situation zu entschärfen. Und dann ist es Rianne Marcus von Lidl-Trek, die sich da absetzen kann und wir können schon mal so viel vorwegnehmen, sie bleibt bis 500 Meter vor dem Ziel vorne und schafft es, dass Lorena Wiebes am Ende keine Teamkollegin mehr hat, denn Lotte Kopecky ist es 2 Kilometer vor dem Ziel als Letzte, die ausscheren muss, um diesen Schaden zu beheben. Müssten wir solche Attacken eigentlich viel öfter sehen. Zunächst von Géry, aber dann vor allem auch von Rianne Marcus, obwohl Elisa Balsamo ja durchaus eine starke Sprinterin ist.
Ich glaube, das ist ein ganz klarer Fall von, es muss halt wirklich alles passen. Also es muss das Streckenprofil passen. Es muss passen, dass natürlich SD-Works auch so ein bisschen eine Doppelbelastung hat, dass man mit Anna van der Breggen auch noch andere Ziele hat als als die Sprints anzufahren. Und von daher ist es natürlich schwierig, sowas abzuschätzen und kommen zu sehen. Andererseits, klar, ne, es hat wirklich funktioniert bis kurz vor knapp. Das war eine richtig ernste Nummer. SD-Works ist so ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Von daher, ja, vielleicht sollte man es häufiger versuchen. Ich glaube trotzdem, dass das jetzt nichts ist, was man mit einer gewissen Zuverlässigkeit inszenieren kann, sondern da muss sich im Rennverlauf schon echt alles fügen, dass man dann so perfekt die Attacke noch setzen kann.
Boah, ich muss ehrlich sagen, ich bin da sogar ein bisschen kritischer als du. Ich würde sagen, das muss jedes Team eigentlich immer versuchen. Also gerade die Situation von Celia Géry, wenn die Gruppe ins Laufen kommt, dann kommt SD-Works ganz schön ins Schwitzen, mehr als noch durch die Attacke von Markus. Alle Teams sollten ein Interesse daran haben, dass es nicht zum Massensprint mit Lorena Wiebes kommt und wenn dann, dass sie keine Helferin mehr hat. Ich glaube, das Risiko ist relativ gering, weil im Zweifel gewinnt eh Lorena. Und wenn sie keine Helferin hat, und das hat man heute im Sprint auch gesehen, besteht die Gefahr, dass sie auch mal eingebaut wird. Und dann hat man bessere Chancen. Also ich glaube, es sollte jedes Team, was selbst mit Balsamo oder mit Charlotte Kohl oder wem auch immer in den eigenen Reihen ein Interesse daran haben, das Rennen so unkontrollierbar wie möglich für SD-Works und Lorena Wiebes zu machen, weil von dem Sprint profitiert am Ende nur Lorena Wiebes und das sehen wir auch heute. Sie hat zwar keine Helferin mehr und das ist dann Jaiko, was so die Verantwortung im Finale übernimmt und Lorena Wiebes eröffnet den Sprint dann früh, aber es gab Rückenwind, von daher kein Problem für sie und am Ende hat sie fast ihre eigene Zeit bekommen, weil sie eine Sekunde vor den anderen Fahrerinnen war. Also eine riesige Lücke vor Elisa Balsamo und Marianne Vos. Shari Bussoit auf 4, Letizia Paternoster auf 5, Josie Nelson 6, Zoe Buxted 7, Noemi Rueck 8, Malvina Muhl 9 und schöne Nachrichten aus deutscher Sicht, erstes Top-10-Ergebnis durch Linda Riedmann von Lotto, die gerade eine echt harte Zeit bei dieser Rundfahrt haben. Heute 3 Lotto-Fahrerinnen ausgestiegen und wenn ich das richtig gesehen haben ihre letzten beiden Teamkolleginnen dann auch noch wirklich kämpfen müssen ums Zeitlimit. Also das war kein guter Tag für Lotto, umso schöner dann Top-10-Ergebnis für Linda Riedmann. Es war der erste Etappensieg in Gelb für Lorena Wiebes in ihrer Karriere. Sie ist mit 7 Etappensiegen mittlerweile die Rekordsiegerin oder baut ihren Rekord munter weiter auf, was die Etappensiege angeht. Lass uns sie noch mal ein bisschen hochleben lassen, weil wir in der ersten bei der ersten Etappe das so ein bisschen noch runtergespielt haben. Aber was ist das für eine wahnsinnig brutale Sportlerin, Lorena Wiebes?
Ja, definitiv. Also wir haben es ja angesprochen, sie war komplett ohne das Team auf sich alleine gestellt im Finale und dann trotzdem so dominant, ja, den richtigen Spot zu finden, den richtigen Zeitpunkt, um loszulegen und dann so eine Riesenlücke rauszufahren, obwohl Elisa Balsamo noch eine Anfahrerin dabei hatte, obwohl eigentlich alle es hätten kommen sehen müssen, dann da so einen Sieg reinzufahren, unfassbar starke Leistung, das Ganze noch in Gelb, für sie wahrscheinlich echt ganz besonders schön. Also fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Absolut. Also mich langweilen die Sprints auch komplett, kann ich sagen. Es war natürlich schön, als sie noch für mein Team damals gefahren ist und man sich darauf einstellen konnte, dass man eine bestimmte Art an Siegen oder eine bestimmte Anzahl an Siegen einfahren kann. Aber ich bin wirklich wahnsinnig beeindruckt von ihrer Bissigkeit. Sie scheint auch wirklich wahnsinnig viel Spaß am Radfahren zu haben. Sie gewinnt ja auch regelmäßig noch Titel auf der Bahn oder im Gravel-Bereich und hat jetzt, wie gesagt, 133 Profisiege, 7 davon bei der Tour de France Femme. Das ist bei 5 Austragungen schon mal eine Ansage. Und dazu kommt auch einfach noch 15 Saisonsiege schon wieder eingesammelt. Also brutale Sportlerin. Und ich glaube, weil wir dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr aufs GC blicken wollen in den weiteren Besprechungen dann am nächsten Sonntag, ist es, glaube ich, fair, hier einmal zu sagen, Lorena Wiebes ist wahrscheinlich die beste Sprinterin aller Zeiten. Ich glaube, zur besten Fahrerin aller Zeiten. Da kann Marianne Vos noch ein Wörtchen mitreden eine ganze Zeit lang. Aber Wahnsinn, was wir hier für ein Riesentalent sehen. Wie gesagt, mich langweilt es auch. Wer jetzt hier sagen will, ja, du findest Pogacar langweilig und Wiebes feierst du, absolut gar nicht. Aber ich kenne sie persönlich. Es war nicht immer einfach mit ihr, sag ich mal so. Und ich habe ja auch die Zeit dann erlebt, wo sie dann schon die stärkste Konkurrentin war von uns. Aber Wahnsinn, was sie für eine großartige Sportlerin ist. Und ich glaube, auch so eine Fahrerin tut dem Frauenradsport dann schon irgendwie gut, weil sie auch eine Erscheinung ist und weil da keiner Zweifel hat, was sie für eine großartige Fahrerin ist. Damit wollen wir, glaube ich, den ersten Block einmal abschließen. Die Tour de France Femme Avec Swift, die geht jetzt noch einige Tage, nämlich bis zum nächsten Sonntag, wo es dann in Nizza zum großen Showdown, zum großen Finale kommt. Morgen wahrscheinlich nochmal ein Sprint. Da wird es vor allem auf den ersten langen Anstieg ankommen, wie die Sprinterin mit rüberkommen. Dann wartet das Einzelzeitfahren, dann die 5. Etappe am Mittwoch, die wir so ein bisschen als die Königinnen-Etappe ausgemacht haben. Dann nochmal so ein mittelschweres Stück, was für die Ausreißerinnen was werden könnte. Am Freitag dann Mont Ventoux, Samstag nochmal eine die längste Etappe, die allerdings topografisch nicht so wahnsinnig schwer ist, und dann eben das große Finale am Sonntag in Nizza. Also, das war erstmal unsere Analyse zur Tour de France Femme, aber wir wollen natürlich auch noch auf weitere Rennen blicken und das machen wir nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben und bis gleich. So, willkommen zurück zu Radio Tour. Wir haben gerade schon die Tour de France Femme besprochen und die ersten beiden Etappensiege von Lorena Wiebes. Und wir blicken jetzt nach Spanien, wo die Klassiker San Sebastian anstand. So das erste große World Tour Rennen nach der Tour de France der Männer. Und das ist im Baskenland, also da geht's auch immer ordentlich hoch und runter. Und das haben wir auch hier wieder gesehen. Und der Extra Spice, der kam dadurch, dass Topfavorit Remco Evenepoel hier einen Defekt erlitten hat, 52,6 Kilometer vor dem Ziel, und sich da ordentlich zurückkämpfen muss vor dem Erlaitz, dem vorletzten Anstieg, der so ein bisschen als vorentscheidend gilt. Und vor allem hat er zwei Schwierigkeiten. Zum einen hat die Jury gesagt, nee, das Auto, das darf dich nicht nach vorne bringen. Zum anderen wartet auch sein Team nicht. Ich vermute mal, das war abgesprochen. Wartet nur am Ende des Feldes, und das ist am Ende Giulio Pellizzari, der ihn dann versucht ins Feld zu bringen. Aber vorne folgen die Attacken an diesem Anstieg. Vor allem Louis Barret und Paul Dabbel sind es zunächst, und dann bringt Ciccone noch eine starke Gruppe um Mas, Rondel, Carapaz, Gai, Van Gils, Tillet und Bision nach vorne. Und Van Gils, der erweist sich als sehr wertvoll für Remco, denn der sorgt dafür, dass die Arbeit da vorne nicht so richtig gut funktioniert. Und Remco, der arbeitet sich, der pflügt sich förmlich nach vorne. Und attackiert dann noch aus einer größeren Verfolgergruppe, war gar nicht notwendig, denn kurz danach gibt's den Zusammenschluss der ersten beiden Gruppen. Und wir erleben dann so eine lange Talphase, in der vor allem Maxim van Gils auch von vorne das Rennen kontrolliert für Remco, bis dann am letzten Anstieg die finale Attacke fällt. Remco setzt eine Attacke, und bei der zweiten kann dann nur noch Richard Carapaz mit, dem wird er nicht los. Dahinter sind dann noch Ben Tullet und Giulio Ciccone zusammen, die werden aber auch eingesammelt. Am Ende gibt's einen Zweiersprint zwischen Remco und Carapaz, und das hat Remco sehr souverän gemacht und gewinnt tatsächlich zum vierten Mal bei seinem vierten Start und ist jetzt Rekordsieger. Es gibt dann noch eine große Verfolgergruppe, die um Platz 3 sprintet, und dort gewinnt dann Ben Tullet vor Christian Scaroni, Peo Bilbao, Giulio Ciccone, Jan Christen, Marc Hirschi, Marcel Camprubi und Leo Bisio. Bent, wie beeindruckt bist du von dieser Lässigkeit, mit der Remco dieses Rennen gewinnt, und erleben wir gerade so ein bisschen das Erwachsenwerden von Remco Evenepoel in der Art und Weise, wie er so mit Stresssituationen umgeht?
Ja, ich glaube, in unserer Tourbesprechung sind wir auch schon drauf zu sprechen gekommen. Er hat durchaus noch so seine hitzigen Momente, wo er so ein bisschen mal die Kontenance verliert, wenn man das so sagen möchte. Aber dass er insgesamt da schon dran gearbeitet zu haben scheint, dass er insgesamt ja durchaus länger einen kühlen Kopf bewahrt und irgendwie guckt, dass er mit dem Stress zurechtkommt. So ein bisschen die Frage, wie sehr ist das Team, wie sehr ist das Wissen, dass man sich auf so ein Team wie Red Bull verlassen kann, und wie sehr ist es tatsächlich, dass er einfach selber so ein bisschen cooler geworden ist, aber hat ihm, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, wie wir auch hier an dem Ergebnis sehen können. Ne? Also ich glaube, Remco in anderen Situationen, wenn er ohne Teamauto und ohne Teamkollegen sich einen Anstieg hoch wieder rankämpfen muss, wäre da deutlich unentspannter geblieben, und hat sich ja für ihn ausgezahlt, tatsächlich jetzt Ruhe zu bewahren und auf das Team wieder aufzuschließen.
Ja, fetter Shoutout, wie gesagt, auch nochmal an Maxim van Gils. Wirklich Wahnsinn, was der im Finale gearbeitet hat, wie er wirklich fast alleine das Feld in diesem Tal da kontrolliert hat, bevor dann UAE übernommen hat, die am Ende zumindest um die vorderen Plätze keine Rolle mehr spielen konnten. Also ja, Remco macht weiter, wo er aufgehört hat. Ich glaube, es war sein 10. Saisonsieg. Also wer sich gefragt hat, warum man den dann eingekauft hat bei Red Bull Bora Hansgrohe, dann hat man hier, glaube ich, die Antwort. Mit Platz 2 bei der Tour und einem Sieg hier bei der Klassiker San Sebastian, immerhin auch ein World Tour Rennen, da hat er das nochmal untermauert, warum man ihn da geholt hat. Es gab noch weitere Rennen, die fliege ich jetzt mal wieder im Schnelldurchlauf einmal durch für euch. Die Tour of Denmark, die stand ganz in dem Zeichen von Wout Mobile, denn Wout van Aert hatte ja einen Handyvertrag verkündet, dass er jetzt eine Kooperation mit einem Handyvertragsanbieter geschlossen hat und es für jeden Etappensieg 2 GB extra Datenvolumen gibt, und er hat geliefert, denn er gewann gleich mal 3 Etappen, auf dieser Dänemark-Rundfahrt, nämlich die ersten 3, und hat damit mal 6 GB beigesteuert, und das hat am Ende dazu auch geführt, dass er die Gesamtwertung gewinnen konnte, richtig stark, vor allem der Auftritt auf Etappe 1 und 3, gerade auf Etappe 3, diese kleine Wand, die es da in Weile gibt, ist er da eigentlich, hat er im Zielinterview gesagt, ich wollte Leadout für Laporte machen. Ja, der Leadout war so gut, dass er am Ende als erster über die Ziellinie gefahren ist. Von daher Hut ab vor Wout van Aert, der sich hier auf jeden Fall stark zurückgemeldet hat. Den hätten wir, glaube ich, gerne bei der Tour gesehen in der Form. Weitere Etappensiege gab es für Storm. Ingebrigtsen, der fährt für Uno X und gewann als Ausreißer die vierte Etappe. Und ja, heute gab es nochmal einen Sprint zum Abschluss. Den gewann Rasmus Højbjerg-Pedersen von dem dänischen Nationalteam vor Max Walscheid, der hier knapp vorbeigerauscht ist, um mal wieder die deutschen Radsportfans mit einem Sieg zu beglücken. Bitter für ihn, aber das war trotzdem eine gute Woche von Max Walscheid. Wie gesagt, am Ende gewinnt Wout van Aert die Rundfahrt vor Lukas Kubisch und Henrik Pedersen. Laporte vierter, Krau Andersen fünfter und bester Deutscher in der Gesamtwertung Tim Thorn-Teutenberg für die Trek auf Rang 13. Es gab außerdem die Tour de l'Ain in Frankreich. Da hatten wir die erste Etappe ja schon besprochen und es sah so aus, als ob IF hier mit einem Clean Sweep sogar einmal durchwischen könnte, aber da hatte einer was dagegen. Auf der zweiten Etappe war es erstmal Marke Beloki, der für IF zumindest den zweiten Sieg in Serie holt und seinen ersten Profisieg, und auf der dritten Etappe war es dann eigentlich Cepeda, der auf dem Weg war zum Hattrick, aber es gelang nicht, er wurde noch eingeholt und Axel Marino vom Conti-Team CIC Pro Cycling Academy, der gewann die Schlussetappe, wurde auch Zweiter in der Gesamtwertung. Marke Beloki gewann aber die Gesamtwertung. Also alles gut gegangen für IF nach dem Auftaktsieg von Hobbs und eben den beiden Erfolgen für Beloki. Heute dann noch der Abschluss des spanischen Wochenendes mit dem Circuito de Getxo in Spanien. Auch ein Tagesrennen recht ordentlich besetzt und das gewann am Ende Natnael Tesfacion von Movistar. Der gewinnt hier den Sprint aus einer kleinen Spitzengruppe vor Pau Miquel und Alex Aramburu. Zweiter Saisonsieg für ihn, achter Profisieg und er hat einen auslaufenden Vertrag. Da guckt, glaube ich, dann der ein oder andere auch mal genauer hin, wenn er nicht schon unter Vertrag genommen wurde. Und das ist doch das perfekte Stichwort, denn wir können endlich über Transfers sprechen. Theoretisch gibt es die Regel nicht mehr, dass Transfers erst zum 1. August verkündet werden dürfen. Die ist vor, glaube ich, 2 Jahren abgeschafft worden. Die Teams halten sich trotzdem noch dran. Ich verlinke euch mal einen Artikel vom Cycling Magazine in den Shownotes, denn da könnt ihr mal nachlesen, warum das so ist. Warum vermutlich viele Teams trotzdem weiter diesen 1. August so als Stichtag haben. Lass uns mal über einen oder über den größten Namen reden, der nochmal gewechselt oder wechseln wird zum nächsten Jahr. Mikel Landa kehrt zurück zu Euskaltel Euskadi. Dort fuhr er bereits 2011 bis 2013, unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag, wird vermutlich danach die Karriere beenden. Was machen so Wechsel mit dir, wenn nochmal die großen Stars bei ihrer früheren Liebe die Karriere ausklingen lassen?
Ich finde es richtig, richtig schön. Ich fand auch in der Ankündigung hat man ihm angemerkt, dass er sich auch drauf freut. Und ja, ich finde generell, gerade in so einem Sport wie dem Radsport, haben nicht viele Fahrer den Luxus, die Karriere nach ihren Bedingungen zu beenden und dann eben nicht nur sagen zu können, entweder man geht, wenn es am schönsten ist, irgendwie auf dem Höhepunkt der Karriere, sondern tatsächlich, man weiß, okay, um die großen Siege wird man jetzt nicht mehr mitfahren, aber ist schon noch irgendwie, man hat Bock, man ist auch noch fit genug, um hier irgendwie mitfahren zu können. Warum dann nicht? Also zu dem Team, wo alles angefangen hat, wo man irgendwie ja auch noch eine emotionale Bindung zu hat. Und ich finde auch, so ein Team kann natürlich viel davon gewinnen, weil es ein großer Name ist, der nochmal Aufmerksamkeit holt, weil er natürlich auch ganz viel Erfahrung mitbringt, von dem dann jüngere Fahrer noch profitieren können. Also ich finde es insgesamt einfach eine sehr, sehr runde Sache und eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Boah, und das würde mich ja so abholen, Mikel Landa nochmal in diesem Trikot irgendwie um die Top 10 bei der Vuelta fahren sehen irgendwie nächstes Jahr. Ich glaube, das hat er irgendwie schon noch im Tank. Es ist jetzt 2 Jahre her, da war er 8. bei der Vuelta und 5. bei der Tour. Vielleicht kann er sich ja nochmal einmal aufraffen. Ich meine, für so ein Pro-Conti-Team wäre das natürlich eine Riesensache. Wirklich schöne Geschichte. Richtig ausgeholt. Am 1. August hat gleich mal das Team Alpecin Premier Tech, die haben gleich 3 neue Fahrer bekannt gegeben. Das ist so deren Ding, dass sie immer im Paket und dann schon richtig schnell klare Sachen machen. Und das haben sie gestern getan und haben gleich mal Ivan Garcia Cortina, Maddys Mikkels und Kasper van Uden als Neuzugänge fürs kommende Jahr vorgestellt. Fangen wir mal mit Garcia Cortina an. Der ist 30 Jahre jung, wurde zuletzt 6 Jahre bei Movistar, 4 Profisieger auf dem Konto. Der letzte war bei der Vuelta Asturias 2025 und soll das Klassiker-Team und das hügelige Team oder das Team für hügelige Rennen verstärken. Für dich ein sinniger Transfer oder fühlt sich irgendwie falsch an, dass so einen klassischen Fahrer von Movistar jetzt auf einmal bei Alpecin zu sehen?
Ja, ich denke, das wird vielleicht tatsächlich den einen oder anderen Moment Gewöhnung brauchen. Andererseits für Alpecin finde ich durchaus schon ein größerer Wurf. Also meine Augenbrauen sind nach oben gegangen, als ich das gesehen habe und bin mal sehr, sehr gespannt. Zumal Alpecin ja, wenn nicht in den Klassikern, wo sind sie dann ein auffälliges Team? Von daher sehr gespannt, was sie mit dieser Kaderverstärkung dann anstellen können.
Ja, und der hat schon gezeigt, was er kann. Ronde von Flandern letztes Jahr neuntplatzierter und auch in diesem Jahr schon mit dem ein oder anderen ordentlichen Ergebnis, unter anderem bei der Ronde von Brügge, war er Siebter. Also kein Schlechter, den sie sich da holen. Vor allem für die zweite Reihe beim Lantern Rouge Cycling Podcast sprechen sie ja oft von den Urukai, die Mathieu van der Poel da um sich gesammelt hat. Er könnte durchaus so einer werden. Ganz spannend finde ich die Verpflichtung von Maddys Mikkels. 23 Jahre jung, kommt von IF, 3 Profisiege gewann, unter anderem schon 2023 mal eine Etappe bei der Deutschlandtour. Er war dieses Jahr beim Giro unter anderem 5-mal in den Top 10. Ich würde sagen, das ist ein Fahrer mit sehr viel Upside, der wahrscheinlich jetzt so ein bisschen unterm Radar schwebt, aber so bei kleineren Rennen durchaus einer, der mal eine Etappe abschießen kann. Oder wie siehst du das?
Ja, definitiv. Und zumal er ja wirklich einfach noch super jung ist, das heißt, da ist noch super viel Entwicklungspotenzial, hoffentlich super viel, was er dann in einem Team wie Alpecin lernen kann, zumal EF jetzt ja nicht so super darauf ausgelegt ist, ihn zu supporten in den Rennen, an denen sie teilnehmen. Und von daher mal sehr gespannt, wie er dann da aufblühen kann bei einem Team, die eher mal auf einen Sprintsieg fahren können und wie sie ihn dann da tatsächlich einsetzen und was so dann aus ihm wird in den nächsten Jahren.
Ja, und sie haben halt auch noch andere endschnelle Männer, ne, mit Luke Lamperty oder jetzt auch mit dem aufkommenden Noah Hobbs bei IF. Da finde ich es für beide Seiten eigentlich einen gelungenen Deal. Ich glaube, bei IF war einfach nicht mehr so der Platz. Julius Vandenberg habe ich noch vergessen. Marijn Vandenberg, Entschuldigung. Die habe ich jetzt kurz verwechselt. Genau, also guter Move. Und der letzte, ebenfalls für die Sprinterposition und vielleicht da der größere Name, ist Kasper van Uden. 25 Jahre jung, kommt von Picnic Post NL, kam da aus dem Devo-Team. Das heißt, ich kenne ihn auch schon eine ganze Weile. 6 Profisieger auf dem Konto, unter anderem letztes Jahr etwas überraschend Giro-Etappensieger geworden. Er kann durchaus Rennen gewinnen, das sieht man auch daran, aber ihm fehlt so ein bisschen die Konstanz und so als außenstehender Beobachter fehlt ihm mir da auch manchmal so ein bisschen die Schulter, die dann im Finale nochmal rausgeht, um die Position zu behaupten. Ich glaube aber auch da mit dem richtigen Zug, wenn er sich gar nicht so viel behaupten muss, sondern einfach schon in guter Position ins Finale kommt, definitiv ein Siegfahrer. Ob er ein Grand Tour Siegfahrer ist, weiß ich nicht, aber kann da auch durchaus für Top-Ergebnisse sorgen und im Duett mit Maddys Mikkels auf jeden Fall gut aufgefangen, dass, so hört man in Gerüchten, wohl Caden Groves das Team verlassen wird. Also Kasper van Uden durchaus auch eine sinnige Verstärkung, oder?
Ja, ich glaube definitiv. Meine Frage wäre jetzt auch bei einem 25-Jährigen, denke ich, ist ja durchaus auch noch einiges, was sich so am Fahrstil an eben der Konstanz und auch dem Durchsetzungsvermögen ändern könnte. Siehst du das auch, dass Alpecin da durchaus eine Schule sein könnte für ihn, dass man ihm da durchaus nochmal das gewisse etwas an Selbstvertrauen einflößen kann?
Ja, ich denke durchaus. Man hat ja einige spannende Fahrer, die Erfahrung mitbringen. Ich finde, da macht's auch der Mix. Ich bin gespannt, wie sie dann so die Rollen verteilen werden in den Sprints. Man hat ja durchaus zum Beispiel auch noch einen Henry Ulich. Grüße gehen raus an der Stelle, der ja auch nicht so langsam ist am Ende. Und auch andere Fahrer, Jasper Philipsen. Also man hat auf der Sprinterposition auf jeden Fall dann ein gutes Angebot, um es auf die Rennen zu verteilen, von einem Jasper Philipsen im Sprintcamp zu lernen, sicherlich aber auch nicht verkehrt für Kasper van Uden. Von daher guter Punkt, könnte für ihn, für seine Konstanz auf jeden Fall gut sein, da jemanden wie Philipsen an der Seite zu haben und vielleicht geht ja dann auch nochmal in dem einen oder anderen Klassiker ein bisschen was nach vorne für den Niederländer. Weiter geht's mit Langelotti, Victor Langelotti von Netcompany Ineos, und der macht Gebrauch von einem In-Season-Transfer-Fenster, was wahrscheinlich die wenigsten von euch auf dem Schirm haben. Vom 1. August bis zum 15. August können auch Fahrer während der Saison wechseln. Astana weiß das sehr gut. Sie haben sich nämlich genau in diesem gleichen Fenster letztes Jahr Alberto Bettiol von IF geholt. Und ich glaube, Mikel Honoré ist auch mal zu IF gewechselt vor ein paar Jahren in diesem Fenster. Also passiert nicht so oft, aber dann doch hin und wieder. Und Langelotti, der wechselt jetzt eben zu Astana. Mit sofortiger Wirkung ist in diesem Jahr monegassischer Meister geworden und kommt jetzt nach einer enttäuschenden Saison. Bei Ineos hat es irgendwie nur so halb funktioniert. Letztes Jahr ist er erst ins Team gekommen, fuhr davor lange bei Burgos. Und in der letzten Saison hat er zumindest mal auf sich aufmerksam gemacht mit dem Etappensieg und der Gesamtführung bei der Tour de Pologne, wurde am Ende Fünfter. Ich würde sagen, könnte guter Etappenjäger werden. Astana mag das ja wirklich offensiv mit mehreren Kartenrennen zu fahren, da passt er doch eigentlich ganz gut rein. Und bei Ineos, die Saison jetzt, die war nicht so berühmt, scheint ein logischer Schritt zu sein, dass er sich jetzt da was Neues sucht. Wie siehst du?
Ja, ich finde, gerade so aus Fahrersicht ist das ja super, wenn es dann klappt, ne? Wenn man durchaus durchwachsen gefahren ist jetzt bei einem Team, im Zweifel auch, ja, einfach von der Teamphilosophie ist nicht so ganz gepasst hat, wenn man dann eben irgendwo anders unterkommen kann und nicht noch die letzten Monate des Jahres ausharren muss. Und ja, wie du schon sagst, Astana fährt ganz anders als Ineos und kann da vielleicht durchaus besser Gebrauch dann von so jemandem machen, der auf Etappensiege eher gehen kann. Und ich bin da mal sehr, sehr gespannt, wie er bei Astana sich dann so einfügt.
Die Gefahr besteht natürlich auch, dass er dann eine von vielen Optionen ist und wenn er sich dann nicht schnell behaupten kann, dass er in der Hierarchie auch schnell abrutscht. Bin sehr gespannt, ob er da jetzt sein Glück findet. Mit 31 ist die Karriere jetzt vermutlich auch nicht mehr wahnsinnig lang. Wir blicken abschließend zu meinem bisherigen Highlight-Transfer, der verkündet wurde. Wir hatten es auch schon mal so leicht durchklingen lassen, dass es im Raum steht. Jetzt ist es bestätigt. Mauro Schmid wechselt von Jaikko Alula zu Pinarello Q365 und ich würde sagen, es ist ein Early Contender für den Transfer des Sommers. Dazu würde ich mich schon mal hinreißen lassen. 2026 ist für den Schweizer bisher absolut die Durchbruchssaison. Zweiter bei der Tour Down Under, den Sieg beim Muscat Classic, einen Etappensieg bei der Tour of Oman, einen Etappensieg und den Gesamtsieg bei der Coppi e Bartali, Sechster beim Amstel, Zweiter beim Flash Wallon und jetzt ein Etappensieg und zwei zweite Plätze bei der Tour de France. Hat bei der Tour jetzt also gerade erst unter Beweis gestellt, wie stark er sein kann. Und vor allem die Ardennen-Klassiker mit Tom Pidcock und Mauro Schmidt, da möchte ich jetzt schon von träumen. Absoluter Monstertransfer, oder?
Ja, also ich glaube, das ist ein Transfer, der definitiv Pinarello vor allem auch gut tun wird, die ja durchaus Ambitionen haben. Du sprichst es an, die Kombination mit Tom Pidcock wird sehr, sehr spannend sein. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was dann kommende Saison so bringt. Für ihn vielleicht ein bisschen schade, dass er jetzt so eine gute Tour gefahren ist, weil die Vertragsverhandlungen vielleicht schon etwas zu weit vorangeschritten waren, um das noch entsprechend in Gehaltsforderungen umzuwandeln.
Vielleicht gab es ja da noch eine Klausel, die aktiviert wurde oder so. Aber ja, du sprichst es an, für Pinarello super wichtig. Die wollen in die World Tour und er ist aktuell einer der 10 besten Fahrer, was die Punkte angeht. Also von daher holt man sich da auf jeden Fall jemanden mit wahnsinnig viel Upside. Und wie gesagt, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dann nächstes Jahr in den Ardennen mit den beiden da ordentlich dicke Punkte einzusammeln und auch dann auf Etappenjagd zu gehen bei den großen Rundfahrten. Kleine Ergänzung noch, der letzte Transfer, den wir hier nennen, Gavin Sherry, der wechselt zu IF Aivolo und wird nächstes Jahr, also 2028 dann schon, dann auch in die World Tour von IF kommen. War kürzlich Zweiter bei der Oberösterreich-Rundfahrt für das US-Nationalteam, kommt eigentlich aus dem Laufsport, also klassischer Quereinsteiger und der ist jetzt also auf dem Weg in die World Tour. Bin auch gespannt, wie der sich so zeigen kann in Zukunft. Und außerdem gibt's bei EF noch eher unschöne News. Kim Catzo hat mit nur 24 Jahren ihre Karriere beendet. Sie hat gesagt, sie hat keinen Spaß mehr am Sport. Das hat sich wie Quälerei angefühlt. Ist ja nicht die erste, von der man das so hört in der Geschichte des Radsports. Ich hoffe, dass sie jetzt woanders ihr Glück findet. Ist auf jeden Fall ja ein wirklich, harter Sport, wenn man ihn so als Hobby betreibt oder als wenn die Leidenschaft flöten geht, sich dann da so zu schinden. Das macht, glaube ich, nicht viel Spaß. Deshalb alles Gute Kim Catzo, so rum. Das soll es gewesen sein mit den Transfers. Wir haben es gesagt, ihr hört jetzt im Anschluss noch die voraufgezeichnete Diskussion zur Tour 2029 und dann wünsche ich euch dabei noch viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen Folge und kleiner Transparenzhinweis, der wird jetzt schon am Freitag aufgezeichnet, weil wir uns mit einem eher allgemeineren Thema, was natürlich seine Aktualität hat, aber noch nicht besprochen wurde in diesem Podcast, einmal beschäftigen wollen. Und das ist die Bewerbung von Berlin und Ostdeutschland für den Start der Tour de France 2029, die in dieser Woche offiziell auch an die ASO und die französischen VertreterInnen übergeben wurde. Mit einem Stück der Berliner Mauer und den üblichen Fototermin wurde das Ganze gestartet. Und wir haben eine Nachricht bekommen im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme von Lukas Knöfler, der einigen in der Bubble vielleicht schon ein Begriff ist. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, Lukas.
Ja, moin. Lukas Knöfler, noch ein Lukas heute mal als Gast. Ich bin Radsportjournalist, schreibe seit 14... ich sag's mal andersrum. Ich schreibe seit 2018 hauptsächlich für Cycling News über Frauenradsport. Komme aus Schleswig-Holstein, bin im Radsport, wie soll ich es nennen, in der Radsportszene quasi in Dänemark aufgewachsen, weil das sehr viel näher war als alles, was in Deutschland so los war und ist. Und bin in Kopenhagen studiert. Dort fast 10 Jahre gelebt, aber danach bin ich dann wieder erst nach Berlin und dann wieder in meine Heimat nach Nordfriesland zurückgekehrt und bin hier auch, das ist vielleicht auch noch nicht ganz unwesentlich, später im Hinblick auf die Diskussion, bin hier dann auch seit 2019 Kommunalpolitiker und hab, ich glaube, Mittwoch war es, dann die verschiedenen Artikel gelesen, große Prominenz, Ministerpräsidenten, ASO und so weiter. Und ja, habe mir so meinen Teil gedacht. Deswegen sind wir ja jetzt hier zusammengekommen.
Du hast dich mehr oder weniger selber eingeladen. Ich habe es gerade schon angesprochen, aber da wir das Thema noch gar nicht besprochen hatten, durchaus ein guter Anlass, um da mal drauf zu blicken. Ich ziehe einmal die Fakten, die wir bislang grob wissen, einmal gerade. Also die Bewerbung soll nun für den Tourstart 2029 sein und der große Anlass, an dem man diese Bewerbung aufzieht, ist 40 Jahre Mauerfall in Deutschland. Ursprünglich war das Ganze für 2030 angedacht, dann hat aber der Tourchef Prodom gesagt, naja, historische Anlässe sind ja eigentlich ganz nett und vielleicht gibt's ja da was in Deutschland, was im Jahr davor vielleicht ganz interessant ist, und hat da so den Hinweis gegeben, wenn ihr dann auch noch Berlin an Bord holt, dann könntet ihr da eventuell ganz gute Chancen haben. Es wäre nach 65, 1980, 1987 und 2017 der offiziell 5. Tourstart in Deutschland auf deutschem Gebiet, und es wurde jetzt eben offiziell die Bewerbung auch übergeben. Bundeskanzler Merz soll sich schon im vergangenen Jahr bei französischen Präsidenten auch stark in die Bresche geschmissen haben. Für die Bewerbung darf natürlich offiziell nicht drüber gesprochen werden, ist aber wohl relativ gut belegt. Und es sollte noch eine Konkurrenzbewerbung aus Slowenien geben. Allerdings gab es jetzt da einen Regierungswechsel und dadurch scheint das Interesse so ein bisschen abgeflaut zu sein. Dementsprechend scheint die deutsche Bewerbung aktuell ganz gute Karten zu haben. Geplant sind wohl ein Zeitfahren in Berlin von ungefähr 10 Kilometern zum Auftakt und dann bis zu 3 weitere Etappen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Auch da muss man schauen, ob sich die ASO das tatsächlich mal geben lässt, auch gleich 4 Etappen auf ausländischem Boden zu machen oder wie genau dann die Umsetzung aussieht. Es gab, wie gesagt, in der jüngeren Vergangenheit 2017 schon den Tourstart in Düsseldorf. Dort wurde kolportiert, dass am Ende 7,8 Millionen Euro Defizit im Haushalt klafften. Der Tourstart 2029 sollte ersten Berichten zufolge 25 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Die Sportschau rechnet mittlerweile aber mit insgesamt fast 60 Millionen Euro Kosten, die gleichermaßen der Bund, die Länder und einige externe Sponsoren stemmen sollten. Die Ministerpräsidenten, die bekundeten natürlich jetzt die Unterstützung für die Bewerbung bei der Übergabe in Berlin. Ich kann mir aber vorstellen, dass da gewisse Wahlen auf Landesebene durchaus noch eine Rolle auch über diese Unterstützung für die finanziellen Gegebenheiten spielen können. Das sind erstmal so die groben Fakten, die wir bislang wissen. Lukas, ich habe dich schon tief durchatmen sehen. Du hast einen Thread gepostet gestern auf Blue Sky, der auch so ein bisschen einmal deinen Standpunkt klar gemacht hat. Vielleicht magst du mal so ganz grob einmal deine Gedanken hier mit uns teilen und dann können wir mal so ein bisschen in die Diskussion gehen.
Also ich habe Ich habe ganz tief durchgeatmet, als ich die Zahlen gehört habe, 25 Millionen, 60 Millionen. Also es war ja irgendwann letztes Frühjahr schon, gab es Gerüchte über einen möglichen deutschen, über eine Bewerbung für einen möglichen deutschen Tourstall, eben für 2030. Und da habe ich so 20 Millionen gehört, wo ich dachte, okay, das ist ja schon eine Hausnummer. Jetzt dreimal so viel ist nicht mehr eine Hausnummer, ist eine ganze Straße. Und ja, also ich fange mal vorne an. Das eine ist, dass ich sowieso nicht so Fan davon bin, wenn eine, ob jetzt die Tour oder vor allem der Giro irgendwo für drei Etappen oder meinetwegen vier, also ich sag mal, einfliegt und das Ganze gar keinen wirklichen Zusammenhang mit dem Rest des Rennens hat. Also früher mal kann ich mich erinnern, da ist man irgendwo gestartet und ist dann nach Frankreich reingefahren. Jetzt fährt man irgendwo ein bisschen rum und dann kommen alle, ja, die Räder kommen in Lastwagen, die Fahrer kommen in Flieger und die armen Mechaniker müssen die Autos fahren. Und
auch
dann
die
fängt man in Frankreich.
Gerne mal.
Ja, mein Beileid. Das ist nämlich einer der Teile, die wirklich nicht viel Spaß machen im Radsportzirkus. Und dann fängt man irgendwo in Frankreich oder Italien oder Spanien wieder an. Und also beim Start in Bulgarien dieses Jahr war es so ein bisschen, naja, jetzt haben wir das abgehakt, jetzt geht das Rennen richtig los. Und gut, Düsseldorf ist nicht direkt an Frankreich, aber es ist näher an Frankreich. Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, da ist ein ganzes Stück Autobahn dazwischen. Und also man könnte wahrscheinlich in vier Etappen von Berlin durch die Bundesländer so gerade Frankreich erreichen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache dieser Bewerbung. Und aber okay, so ist die Welt jetzt geworden, offenbar, dass man sich irgendwo ja quasi einkauft und dann drei Tage, vier Tage mit dem ganzen Vorbericht und so weiter, Präsentation, eine knappe Woche meinetwegen Tour de France hat. Das finde ich, da kann ich mit leben. Wo ich nicht mit leben kann, ist letztes Jahr im Frühjahr die Thüringen-Rundfahrt der Frauen abgesagt werden musste. Zwei Wochen, nachdem dann so die Gerüchte über einen möglichen deutschen Tourstart der Männer kamen, weil die Staatskanzlei in Thüringen einen Zuschuss von 200.000 Euro gestrichen hat. Und wenn ich das mit 60 Millionen vergleiche, da sind wir nicht mal mehr, wie ich das schrieb, bei man könnte damit 100 Jahre Thüringen-Rundfahrt finanzieren, also nicht komplett, aber den staatlichen Zuschuss, den Landeszuschuss finanzieren, sondern könnte man 300 Jahre Thüringen-Rundfahrt finanzieren. Und da springt bei mir einfach die Kette ab. Das kann ich nicht, also ich könnte es nicht verantworten. So toll ich Radrennen finde, so toll ich das finde, wenn die Tour nach Deutschland kommt, so toll ich es auch fand, als die Tour nach Dänemark kam, war ich extra in Kopenhagen und auch extra als Zuschauer, ohne Arbeit, ohne alles, einfach um das zu erleben. Und das war toll. Das war ein, ja, Erlebnis, das bleibt bei mir für mein ganzes Leben. Genauso auch 2012 der Giro-Start in Italien, ja, der Giro-Start in Dänemark. Und ja, es ist schön. Es ist es kommt die ganze Radsport-Prominenz, die Tour de Karawane. Man kann auch sagen, also manchmal mit mehr als notwendig. Also sie hatten in Kopenhagen ein Straßenkehrfahrzeug aus Frankreich mitgebracht, um dann den Zeitfahrkurs zu reinigen, wo ich denke, da hätte jetzt eins aus Dänemark es auch getan. Also das ist einfach, das habe ich nämlich beim Tourstart gemerkt, es ist außerhalb jeglicher Proportionen inzwischen, die Tour de France generell. Und das sind so Sachen. Ich meine, das werden sie dann wahrscheinlich den deutschen Veranstaltern auch in Rechnung stellen, sowas. Und das ist dann wirklich rausgeschmissenes Geld. Aber rausgeschmissenes Geld ist es halt auch deswegen, weil, wie gesagt, also die deutschen UCI-Rennen, so viele gibt's gar nicht mehr. Es gab sehr viel mehr früher. Von der Friedensfahrt will ich gar nicht anfangen. Aber Thüringen-Rundfahrt, Sachsen-Rundfahrt, Thüringen-Rundfahrt, auch der Männer, U23. rund um den Sachsenring war sogar mal WM-Gastgeber 1960. Was gibt's noch? Cottbus, Görlitz, Cottbus, Erzgebirgsrundfahrt, alles Mögliche. Gibt's nicht mehr, gibt's vielleicht noch als Bundesliga-Rennen. Aber es ist echt dünn gesät. Und wenn ich dann die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Thüringen sehe, wie sie ehrlicherweise nicht sagen, ja, wir bezahlen die 60 Millionen jetzt mal eben so, weil wir da Lust drauf haben. Das tun sie nicht. Aber schon, ich kenne das ja, also es wird nicht, am Ende wird es nicht ohne staatliche Mittel abgehen. Und da kenne ich auch dann die Diskussionen, die da immer sind. Ich bin eigentlich gar nicht der Finanzpolitiker, der immer so sagt, wir müssen jetzt auf die schwarze Null achten und so, im Gegenteil. Aber wenn ich 60 Millionen höre, für, wenn wir es ganz gut meinen, eine Woche Tour de France, einmal im Leben, also die letzte in West-Berlin war 87 und das war nur West-Berlin. In dem Jahr bin ich geboren, also da war ich einen Monat alt. Die nächste ist, dann bin ich dann 70 oder so vielleicht, keine Ahnung. Es ist echt einfach sehr, sehr, sehr viel Geld für eine Woche. Und dann ist wieder alles weg. Die Leute, die am Straßenrand waren, die finden das toll, die haben auch eine Erinnerung. Das will ich gar nicht bestreiten, aber es ist, finde ich, sehr viel Geld für das, was dann rumkommt, was nämlich dem Radsport in Deutschland generell und aber auch vor allem in Ostdeutschland meiner Meinung nach nicht viel weiterhilft.
War eine Menge drin. Wir hören, du hast dir viele Gedanken gemacht, das hat sich viel angestaut. Danke auf jeden Fall erstmal für deine Perspektive. Bent, du hast die Tour de France natürlich jetzt gerade frisch als Fan in Alpe d'Huez erlebt. Ist deine Perspektive auf einen möglichen Tourstart davon vielleicht ein bisschen beeinflusst?
Ja, grundsätzlich ist meine Wahrnehmung natürlich so ein bisschen auch zum Beispiel von dem Tourstart in Düsseldorf geprägt. Das ist hier bei uns vor der Haustür. Und gerade deswegen bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil eben die Tour live zu sehen, das ist etwas, auch wenn das nur einmal im Leben ist, ist das was, das bleibt hängen. So, wenn ich hier auf der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen rede, über eben Radsport, über das wir zur Tour fahren, immer sofort das Gespräch auf, oh, ich weiß noch, als die Tour hier war. Und dass das eben auch bei Leuten, die sonst überhaupt nichts mit Radsport zu tun haben, was ist, was im Kopf geblieben ist, was irgendwie hängen geblieben ist, was ich einerseits total schön finde, weil eben alle da irgendwie was Positives noch mit verbinden. Andererseits muss ich genau das auch sagen, hier vor Ort spürt man heute nur noch wenig davon, dass es dieses Rennen hier gab. In dem Jahr selber war das grandios. Da gab es hier in Mönchengladbach viele, viele Veranstaltungen rund um die Tour. Es gab in Gladbach ein eigenes Radrennen, aber nichts davon konnte sich wirklich halten. Und das wäre auch so ein bisschen das, wo ich bei dir nochmal nachhaken wollen würde, Lukas. Siehst du eine Chance, dass eben, klar, 60 Millionen viel Geld ist, aber dass man damit vielleicht so ein bisschen unterhaken kann bei dem Hype und der Popularität, den Radsport ja aktuell in Deutschland genießt. Also 2017 zum Beispiel kam die Deutschlandtour zurück. Könnte es dann ähnliche Erfolge geben für die Rennen im Osten, die über die letzten Jahre so ein bisschen eingeschlafen sind?
Eher zu hoffen. Also du hast die Veranstaltung alle in dem Jahr in Düsseldorf angesprochen. Es gibt ja ein anderes, eigentlich ein sehr gutes Beispiel für so ein Legacy-Event, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennen würde, Sparkassen-Münsterland-Giro. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, als der Giro in Groningen, glaube ich, gestartet ist oder so, irgendwo in den Niederlanden jedenfalls, und dann eine Etappe nach Münster kam. Und darauf bauend ist dann der Sparkassen-Münsterland-Giro, ja, Jedermann-Rennen, UCI-Profi-Rennen, gibt's immer noch, 3. Oktober immer wieder, also Das ist ein super Beispiel dafür, wie es gemacht werden sollte. Oder ein anderes Beispiel, nicht ganz so langlebig, Tour de Yorkshire in Großbritannien nach 2014, hatten sie dann auch ein nicht so wahnsinnig riesengroßes, aber doch ein ziemlich gutes 3-4 Tage Etappenrennen. Auch dann noch mit einem Frauenrennen, muss ich ja dann auch nochmal erwähnen. ist dann leider auch Corona-bedingt, aber auch wegen anderer Gründe. Das würde jetzt sehr zu weit führen, aber da war auch Korruption mit dabei, ist es dann leider nicht mehr existent. Und ja, also wenn die Tour 29 dazu führen würde, dass es danach eine, was weiß ich, wie man das dann nennen soll, Elbe-Saale-Rundfahrt, keine Ahnung, neu entsteht, dann wäre das schön. Aber es, wie gesagt, jetzt hatte ich zwei gute Beispiele aus den letzten 25 Jahren. Das heißt, wir haben über 70 Beispiele, lass es 60 sein, wo quasi gar nichts daraus entstanden ist. Und okay, jetzt reden wir spezifisch über Starts im Ausland, also dann lass es 30 sein. Aber es ist immer noch, finde ich, überwiegend, ja, wir laden uns die Tour ein, das ist sehr schön, wir geben dann dafür viel Geld für aus und das war's dann. Und das ist halt, also es ist halt für Politiker, ich sag mal, einfach, viel Geld auszugeben für ein Event, für ein Leuchtturmprojekt. Vielleicht dann sogar noch in der Legislaturperiode, in der man gerade ist, weil was nach der Wahl ist, also Sachsen-Anhalt hat ja die Landtagswahl noch, bevor die Entscheidung getroffen wird. Das wäre dann auch nochmal interessant, was dann das vielleicht für Auswirkungen hat. Aber es ist, ja, es ist einfach, es bietet sich an. Ich kann es total nachvollziehen, warum die Landesregierung das unterstützen und auch finanziell unterstützen werden. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, es ist meiner Meinung nach nicht der Ort, der am meisten Unterstützung braucht. Weil das ist, also jetzt habe ich über UCI-Rennen gesprochen, von Bundesliga, Amateurrennen, Radsportclubs, also Sachen, die, also da reichen dann manchmal 10.000 Euro, da können die ein ganzes Jahr von leben. Und das sind im Verhältnis zu Dutzenden Millionen sind das dann wirklich Peanuts.
Vermischen wir da aber nicht vielleicht auch so ein bisschen zwei verschiedene Diskussionen? Zum einen ist natürlich der Breitensport wichtig und braucht viel mehr Förderung, und gerade ein Radrennen in Deutschland zu organisieren, da hört man immer den leidenden Fabian Wegmann alleine schon, was es kostet, eine Ampel mal auf auszuschalten oder eine Straße zu sperren oder so. Also man bekommt das ja durchaus prominent auch gespiegelt, wie herausfordernd das ist. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist es für Politikerinnen und Politiker natürlich auch viel einfacher, solche Ausgaben zu verargumentieren, wenn dort eben das Label Tour de France draufsteht. Das sollte natürlich nicht dazu führen, dass man dann eben so wild um sich wirft, aber man merkt es ja auch, dass wenn Olympia klopft, wenn die WM klopft, einfach wenn die populären Großereignisse stattfinden, dass dann der Geldbeutel deutlich lockerer liegt als wenn jetzt beispielsweise die kleine Nachwuchs-WM oder Sportereignisse für behinderte Menschen oder so, einfach wenn die Lobby kleiner ist, ist es natürlich einfacher, die so ein bisschen unter den Teppich kehren zu lassen. Ist es auch das, was dich so ein bisschen stört, dass du das Gefühl hast, jetzt winkt hier der große Fisch, dann macht man auf einmal alles möglich, aber wenn es dann wirklich diese kleinen, viel unterstützenswerteren Ereignisse sind, dann ist man da eher knauserig, und kannst du das aber auch zu einem gewissen, in einem gewissen Bereich nachverstehen, auch als Kommunalpolitiker, der du ja bist?
Ja und nein. Also erstmal ja, ich kann verstehen, also wenn ich Ministerpräsident wäre, würde ich auch gerne die Tour oder den Giro in mein Land holen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber für mich ist das dann der letzte Schritt, nachdem ich meinetwegen eine Thüringen-Rundfahrt wiederbelebt habe oder gar nicht erst habe sterben lassen. Also jetzt gibt's ein Eintagesrennen wieder dieses Jahr mit Plänen für eine Etappenrennen, aber das ist wirklich nicht einfach. Da würde ich mir halt wünschen, dass man das zuerst unterstützt. Wenn es eine gute Basis gibt, also Basis jetzt im Sinne von auch Elite, Radsport, Profirennen, dann kann man sagen, okay, dann versuchen wir jetzt mal den ganz dicken Fisch an Land zu ziehen. Aber die Deutschlandtour ist jetzt 4 Tage. In meiner Jugend waren es irgendwie 10 Tage oder 7. Oder ich meine, gut, dann hatte man Bergetappen in Österreich. Kann man jetzt auch streiten, ob das sein muss oder ob Erzgebirge oder Schwarzwald nicht auch reichen. Aber jetzt sind es 4 Tage in einem Land. Das ist, ich weiß nicht mal, wie viel, ich habe das aufgeschrieben. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber Deutschland ist mehrmal größer als Dänemark flächenmäßig und Bevölkerung sowieso. Hat 4 Tage Deutschland-Tour und die Dänemark-Rundfahrt sind 5 Tage. Was auch für ein Land von der Größe Dänemarks eigentlich vollkommen ausreicht. Es ist nicht immer alles dabei, aber es ist eigentlich so im Wechsel immer mal wieder was dabei. Und in Deutschland, ja, 4 Tage, dann gibt's Frankfurt, Köln, Hamburg, Münster, das Eintagesrennen Stuttgart für die Frauen.
Jetzt gibt es noch die Sauerland-Rundfahrt als neues 2.2-Rennen.
Auch sehr schön, finde ich super. Also ich meine Großeltern haben im Sauerland gelebt und finde ich super, dass das jetzt auch ein UCI-Rennen ist. Das sind die Dinge, die ich mir wünsche und wo ich mir mehr von wünsche. Unterstützung für solche kleinen, also in Anführungsstrichen kleinen, das ist ja trotzdem eine Riesenorganisation, kleinen Rennen, um ja auch so eine Radsportkultur wieder zu oder überhaupt erstmal zu schaffen. Jetzt heute in Weile in Dänemark hat es geregnet, hier in Schleswig-Holstein auch. Und die standen die Leute trotzdem 3, 4, 5 Reihen tief auf dem Schlussanstieg, trotz Regen, den ganzen Tag. Und das würde wahrscheinlich in Deutschland auch bei Regen, auch beim Tour de France Start passieren. Bei der Deutschlandtour wäre ich mir jetzt nicht sicher, also glaube ich nicht. Bei irgendeinem 2.2 Rennen, gut, da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen sehr anspruchsvoll, wenn ich sage, da sollen die Leute 5 Reihen tief stehen. Aber das brauchen wir viel mehr. Und dann kann, meiner Meinung nach, man könnte ja auch sagen, okay, wir wollen die Deutschlandtour jetzt zu einem 7, 8 Tage langen Worldtour-Rennen machen. Oder wir wollen ein Frauen-Worldtour-Rennen in Deutschland etablieren. Also Dänemark hat auch, ich komme wieder auf Dänemark zu sprechen, aber es ist halt so ein gutes Beispiel dafür. Dänemark hat Copenhagen Sprint, ist jetzt nicht das wahnsinnig spannende Rennen, aber es ist ein Worldtour-Rennen in Dänemark. Das ist auch seit eigentlich so 30 Jahren immer wieder im Gespräch gewesen, ob man nicht irgendwie damals noch ein World Cup-Rennen in Dänemark aufbauen könnte, in Herning, als noch Bjarne Riis Zeiten in den 90ern. Und jetzt gibt es ein Eintagesrennen.
Aber lass mich da mal
auch wieder die WM. Ja.
Lass mich da mal kurz reingehen. Ich verstehe das Argument, dass du den Radsport eher gerne von unten aufbauen möchtest und dann quasi mit einem Tourstart die Sahnetorte mit einer Kirsche krönen möchtest. Aber kann es nicht auch umgekehrt funktionieren? Kann man nicht auch argumentieren, dass ein Tourstart ein Zeichen nochmal sein kann? Gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir den Radsport Anfang der 10er Jahre wirklich in Trümmern gesehen haben einfach diese Euphorie nochmal zu entfachen, um eben auch Politikern zu zeigen, was für ein wahnsinniges Potenzial da drin liegt, um auch Sponsoren zu zeigen, was für ein Potenzial in der Sportart liegt. Ich wünsche mir auch ein längeres Rennen, wie in der Deutschlandtour. Ich glaube, das spricht gerade einfach dagegen, dass man das Rennen so ein bisschen aufbauen will. Es wurde ja jetzt auf 5 Tage schon verlängert in den letzten Jahren durch den Prolog. Man versucht viel von Deutschland abzudecken, um eben auch, glaube ich, die lokalen Gemeinden da immer mit reinzuholen und denen eben zu zeigen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, braucht das auch nochmal so ein großes Event, um eben zu zeigen, dem ganzen Land, guckt mal, wie viele Leute wir dann doch eben ranbekommen und was für einen Hype man damit auslösen kann. Also ich verstehe die Argumentation, es von unten aufzubauen, aber idealerweise soll es ja gleichzeitig passieren, würde ich sagen. Ist für dich so ein weicheres Argument auch valide oder bist du da der Meinung, das funktioniert eh nicht?
Ja, das Problem ist, das Problem ist einmal, also die Zahlen, die ich gelesen habe zu möglichen Besucherzahlen und wirtschaftlichem Mehrwert eines Tourstarts, bin ich sehr skeptisch. Wenn ich lese 15 Millionen Besucher, ja gut, dann zählt man jeden 3 Mal, wenn er bei jeder Etappe ist, dann sind wir bei 5 Millionen, das kommt dann vielleicht noch hin. Und ich glaube 150 Millionen wirtschaftlichen Mehrwert, also 90 Millionen, wenn man die Kosten abzieht, weil die 60 Millionen sind ja andersrum wieder weg. Da muss ich dann sagen, 90 Millionen ist jetzt auch nicht so viel. Also natürlich ist es viel, aber für ein Land wie Deutschland, so gesamtwirtschaftlich betrachtet, ist es nicht viel. Und
aber muss denn jedes große Ereignis wirtschaftlich sein? Also können wir uns bei, also für mich kommt da auch noch ganz viele weiche Faktoren mit rein. Zum Beispiel sportliche Großereignisse in Deutschland haben sich in den letzten Jahren immer wahnsinnig auf Westdeutschland konzentriert. Die Fußball-WM findet immer hauptsächlich in großen westdeutschen Stadien statt. Leipzig ist da vielleicht noch so eine große Ausnahme. Olympia wird wahrscheinlich, wenn Deutschland sich bewirbt, auch eher wieder eine westdeutsche Bewerbung sehen und. Und für mich, gerade zum Anlass der Wiedervereinigung, kann man auch sagen, dass das mal ein wahnsinnig schönes Zeichen wäre, dass gerade der Osten mal die Bühne bekommt, die er einfach im Sport so wahnsinnig selten bekommt, obwohl er sie verdient, denn viele große Radsportler kommen aus Ostdeutschland, Jan Ullrich, André Greipel, Marcel Kittel, Toni Martin, alle ostdeutsche Wurzeln. Natürlich muss man die DDR-Geschichte da irgendwie so ein bisschen mit abdecken, die jetzt vielleicht nicht ganz so super war für den deutschen Radsport, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ben, vielleicht auch mal deine Meinung. Ist das für dich ein Faktor, der da auch irgendwie mit reinspielt, warum du sagst, du bist eher pro deutscher Tourstart, weil es da vielleicht auch mal eine Region ein bisschen den Scheinwerfer abbekommt, auch wenn natürlich Berlin so der Hauptfokus sein wird, aber trotzdem der Osten ja da auch so ein bisschen von profitieren könnte in der Außendarstellung, vor allem in der Plattform.
Ja, also ich glaube tatsächlich, mich nicht erinnern zu können an irgendein sportliches Großereignis so in meinem Leben, wo der Osten irgendwie eine große oder die Hauptrolle irgendwie gespielt hat. Klar, jetzt bin ich auch Wessi-Kind und mit einem sehr westdeutschen Fokus irgendwie groß geworden. Aber ja, das finde ich zum Beispiel total spannend, gerade eben so, wenn ich dann mit Freunden rede, die irgendwie aus dem ostdeutschen Raum kommen, was das für die auch für einen Unterschied macht, ne? So die Wahrnehmung Ost-West. Das ist was, das hat für mich lange überhaupt keine Rolle gespielt, einfach weil der Osten sowieso nie Thema war. Ist andersrum natürlich, wenn der Osten nie Thema ist, dass es dir viel mehr auffällt, wenn du eben dort vor Ort bist und nie zum Thema wirst. Von daher finde ich es aus der Perspektive total spannend, dort eben dann, ja, eben nicht nur ein deutsches Großereignis, sondern ja international eben dann Sport und Presse zu haben und das Ganze zu thematisieren.
Ja, also ich komme da wirklich von vielen weichen Faktoren. Ich habe das Gefühl, wir alle verklären so ein bisschen auch das Sommermärchen 2006, die Fußball-WM, mal so ein Anlass, wo Deutschland zusammengekommen ist und gefeiert hat. Aber ich glaube, ein Stück weit ist da schon was dran, dass auch in Deutschland es so wahnsinnig viele Grabenkämpfe auch zwischen Ost und West gibt. Und so ein Anlass zu haben, wo auch der Osten nochmal ein cooler Gastgeber sein kann, auch zeigen kann, wie schön es da eigentlich ist. Also ich bin ja aus dem Osten, ich bin in Greifswald geboren, ich bin in Potsdam groß geworden und habe auch einen Abstecher nach Dresden gemacht in meiner Jugend. Also ich habe wirklich alles irgendwie mal mitgenommen und ich nehme das sehr wahr, jetzt wo ich in den Westen gezogen bin, dass selbst ich, der aus einer Generation kommt, die die deutsche Teilung gar nicht mehr mitbekommen hat, viele den Osten einfach noch so wahnsinnig unterschätzen. Also für mich gehört Usedom und Urlaub an der Ostsee zum Erwachsenwerden genauso dazu wie die Mecklenburger Seenplatte oder wahnsinnig viele schöne Radtouren an Brandenburger Seen. Und ich glaube, dass allein auch mal den Deutschen noch mal so ein bisschen ins Auge zu rufen, mit so einem riesigen Tourismus-Event, ich glaube, man kann wirklich viele schlechte Punkte finden. Und Lukas, ich finde deine Perspektive auf jeden Fall total spannend und auch mit deinem Wissen aus Dänemark und anderen Tourstarts total valide. Ich glaube, ich blende das aber einfach emotional ein bisschen mehr aus, weil ich eben diese Perspektive habe und mir dann denke, okay, wir können uns leisten, eine Fußball-EM zu holen, wir können uns leisten, über Olympia zu argumentieren, wir können uns so viel leisten, was bei weitem teurer ist als 60 Millionen. Man muss natürlich kritisch auf jede Ausgabe blicken, aber ich komme da total aus einer emotionalen Perspektive. Gar nicht, weil ich mich jetzt so als Ostdeutscher identifiziere, aber weil ich schon das Gefühl habe, dass das einfach ein Riesenthema immer noch in Deutschland ist. Und ich glaube, deshalb funktioniert bei mir die Bewerbung vielleicht ein bisschen besser als bei dir, weil ich da diesen emotionalen Background habe. Kannst du das auch nachvollziehen oder setzt du da wieder deinen Politiker-Rotstift an und sagst, nein, Lukas, es sind immer noch 60 Millionen.
Kann ich das schriftlich haben, dass ich den Rotstift ansetze? Das nehme ich dann nämlich mal in der Kreistagssitzung mit. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde das auch absolut richtig, dass nämlich Leute emotional engagiert sind und sich davon angesprochen fühlen. Das finde ich super. Dein Punkt muss immer alles, jedes Ereignis muss sich das immer wirtschaftlich rechnen. Muss es nicht. Das ist nämlich auch eine Diskussion, die wir immer haben. Also oft bei Kulturthemen. Ist nicht direkt Sport, aber ist ein bisschen vergleichbar. Es ist immer ein Zuschussgeschäft. Und Sport ist eigentlich auch immer ein Zuschussgeschäft. Was mich halt so skeptisch macht, wenn ich dann lese, ja, das rechnet sich ja alles und wir kriegen so viele Leute und so viel mehr Hotelübernachtung und was weiß ich. Da kann ich immer nicht so ganz dran glauben. Ein anderer Punkt ist, wenn es was wird, viele, viele Millionen ausgegeben für ja einmal, die, ich sag mal, die Politiker, die das dann zu verantworten haben, es ist manchmal einfacher, jemanden zu überzeugen, viele Millionen auszugeben, als ein paar tausend. Also ich sitze manchmal in Ausschusssitzungen, wo wir uns dann manchmal tatsächlich hunderte Euro streiten, eine Stunde. Aber auch wenn es nur in Anführungsstrichen 5.000 sind, sind's lange Diskussionen. Ich sag nicht, dass wir das einfach alles bewilligen müssen. Das ist okay. Das ist auch Kommunalpolitik, dass man sich über solche Themen diskutiert. Aber wenn es dann die großen Dinge gibt, dann heißt es, naja, müssen wir ja sowieso, haben ja keine Alternative, und winkt man so in 2 Minuten 3 Millionen Ausgaben durch. Als Beispiel jetzt aus meinem Leben. Und wie gesagt, ich komme zum Anfang zurück. Thüringer Staatskanzlei hat 200.000 Zuschuss für die Thüringen-Rundfahrt der Frauen gestrichen. Und was jetzt der Thüringer Anteil ist, weiß ich nicht, aber es werden mehrere Millionen sein. Und ich verstehe dich, Lukas. Ich lasse mich auch gerne überzeugen, sage ich mal so. Und ich sage nicht, die Tour darf nicht nach Deutschland kommen und das wäre eine absolut schlechte Entscheidung. Ich würde mir nur halt wünschen, dass das andere auch passiert. Mindestens, dass es auch passiert.
Ich glaube, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort erstmal für unsere kleine Diskussion. Ich glaube, wir alle haben irgendwie Bock auf deutschen Radsport. Ich glaube, das ist ganz gut durchgekommen. Ich glaube, es ist aber auch ganz gut durchgekommen, dass es schön wäre, wenn das Investment mit der Gießkanne überall ankäme und nicht nur ganz speziell bei so einem Großereignis, was wirklich viele positive und aber auch negative Aspekte mit sich bringt. Wir haben auch vorher auf Blue Sky ein bisschen gefragt. Da haben einige gesagt, ja, trotz allem freue ich mich trotzdem. Andere hatten so ein bisschen Sorge, wenn Berlin jetzt so ein großes Ereignis organisieren muss, wird das bis 2029 fertig? Das sind dann andere Themen, die wir an anderer Stelle diskutieren müssen. Lukas, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und mal so ein bisschen deine Perspektive und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ich denke, das Thema wird uns in den nächsten 3 Jährchen noch ein bisschen begleiten und vielleicht hören wir an anderer Stelle nochmal von dir oder diskutieren vielleicht auch mal mit den Organisatoren so ein bisschen ein paar Punkte, die du uns jetzt hier mit auf den Weg gegeben hast. Ich hoffe auch, euch als Hörern hat diese kleine Diskussion und die vielen Gedanken von Lukas so ein bisschen weitergebracht, auch in der eigenen Entscheidungsfindung. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es denn darum geht, die Tour de France der Frauen erstmal gehörig zu analysieren und auszuwerten. Danke an dich, Lukas, und danke auch an Bent.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich fand es sehr spannend. Es hat mich sehr angefüttert in dem, was ich jetzt davon halte. Ganz bin ich noch nicht beim Ergebnis angekommen. Aber ich werde mal ein paar Nächte drüber schlafen. Und danke an dich, Lukas.
Von mir vielen Dank. Wie du sagst, ich habe mich mehr oder weniger selber eingeladen. Aber dass ihr den Faden aufgenommen habt und mich haben wolltet, ich fand, das war eine interessante Diskussion. Und ich bin gespannt, was am Ende die ASO entscheidet. Und ja, wir werden sehen. Vielen Dank für heute.
Ja, danke euch auch fürs Zuhören. Schreibt mir uns eure Gedanken gerne auf Blue Sky, Instagram oder auf den anderen Kanälen, die ihr in der Podcast-Beschreibung findet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.